Mein digitaler Lieblingsspot.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In unserem Podcast geht es wie immer um digitale Lieblingsorte, also Orte im Internet, an denen wir uns gerne aufhalten, die uns inspirieren, die uns wichtige Informationen geben und uns ja möglicherweise auch im Alltag weiterhelfen. Ich bin Sabine Keit. Heute hören wir mal wieder ausschließlich Tipps von Frauen. Schon zum dritten Mal haben wir Teilnehmerin von Zora interviewt. Wer Zora noch nicht kennt, das ist ein Stuttgarter Sozialunternehmen, das Frauen in prekären Lebenslagen unterstützt und ihnen langfristige Perspektiven bietet. Wir haben, ja, wie gesagt, schon mehrere Folgen zusammen aufgenommen und sie sind alle sehr abwechslungsreich und so unterschiedlich wie die Frauen selbst. Darum freue ich mich heute, ein bekanntes Gesicht hier wieder zu sehen. Ophelia Markgraf ist hier. Sie leitet bei Zora den Bereich Beratung und Bildung. Das heißt, Frau Markgraf, Sie organisieren das Weiterbildungsprogramm für die Frauen. Sie haben da schon viele spannende Projekte am Laufen. Und ja, über diese Projekte möchte ich gern mit Ihnen sprechen. Das aktuelle Projekt heißt Women Go Digital und wird vom Europäischen Sozialfonds finanziert. Wie digital sind denn die Zora-Teilnehmerinnen, beziehungsweise wie digital sollen sie werden? Was ist das Ziel des Projekts?
Ja, hallo Frau Keitel, ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Wie digital sind die Frauen? Sehr unterschiedlich. Wir haben Frauen, die kennen sich schon digital ganz gut aus, aber wir haben auch sehr viele, die können nur WhatsApp bedienen oder Skype oder Sprachnachrichten und so ein bisschen sich im Internet zurechtfinden, aber haben noch sehr wenige Kenntnisse zum Thema Internet und Medienkompetenz. Und das ist eben eins der großen Ziele, die wir haben, die Frauen zu empowern, um sich gut im Internet und in der digitalisierten Welt auszukennen, denn ohne sie ist es schwierig. Ne? Digitale Teilhabe ist letztendlich auch soziale Teilhabe.
Und warum ist so ein Projekt speziell für Frauen wichtig? Also gibt es da frauenpolitische Aspekte dabei? Vor welchen Herausforderungen stehen Frauen vielleicht besonders?
Also für Frauen ist es sehr wichtig, dass sie in einem geschlossenen Bereich sind, weil sie haben vielleicht auch Themen, die nur frauenspezifisch sind, gerade auch was das Thema Gesundheit anbelangt, vielleicht auch Frauengesundheitsthemen anbelangt. Aber auch letztendlich gehen sie anders an die Themen heran und oftmals sind sie schon auch ängstlicher und vorsichtiger und haben vielleicht auch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Und wir haben natürlich auch den interkulturellen Aspekt zu beachten, wo eben Frauen doch auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Und da wollen wir eben uns auf einem neutralen Terrain bewegen und mit den Frauen gemeinsam die Themen alle angehen.
Und wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also wie läuft das genau ab und was hat sich da besonders bewährt?
Wir machen auf der einen Seite eben diese Schulungen mit Kinderbetreuung, das hat sich bewährt. Aber was sich vor allem bewährt hat, ist, dass die Frauen von Anbeginn an ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn sie 10 Termine teilgenommen haben, 12 gibt es, also wenn sie mindestens 10 Termine teilgenommen haben, dann dürfen sie das am Ende auch behalten. Und dieser Nachhaltigkeitsaspekt und der externe Motivator an der ganzen Sache ist natürlich vor allem das, was sich besonders bewährt hat. Und das Schöne ist, die Frauen lernen eben an ihrem Gerät die verschiedenen Dinge kennen, Sicherheitsaspekte auf der einen Seite, aber natürlich auch, wie bewege ich mich im Internet, wie suche ich im Internet, wie finde ich mich zurecht, wie mache ich Termine, wie kann ich vielleicht auch Bewerbungsunterlagen erstellen oder nach Stellen recherchieren. Also je nach Thema, wir haben unterschiedliche Themenkomplexe, die ja mit ihrer fantastischen Kollegin Nada Heller durchgeführt wird, schon seit vielen Jahren. Und da sind wir auch sehr froh über die Kooperation. Und also diese Schulung in Kombination mit der Kinderbetreuung parallel und dem Tablet, das ist letztendlich das Erfolgsrezept von diesen Kursen.
Ja, das liegt auch noch in einem tollen Antrieb. Genau. Und Sie hatten ja gesagt, dass es 12 verschiedene Themenangebote gibt. Sie haben auch schon ein paar Beispiele genannt. Gibt es da so bestimmte Themen, die besonders gut ankommen oder wo die Frauen besonders gerne mitmachen? Also was gibt es da, was Sie auf jeden Fall mit weiter so lassen würden?
Also die Frauen haben sich schon auch sehr für das Thema KI interessiert. Das ist ja auch Nada Heller ihr Steckenpferd. Da haben sie ein bisschen drüber gesprochen, auch so diese neuen Aspekte, die jetzt auch immer stärker aufploppen, aber schon auch so diese alltäglichen Dinge. Also Familienthemen, Sicherheitsaspekte sind auf uns auch sehr, sehr wichtig mitzugeben. Und die sind letztendlich für die Frauen auch wichtig, weil ja ihre Kinder durchaus sich auch im Internet meist ja auch viel gewandter bewegen. Und da ist es schon sehr wichtig, dass ich aufpasse, dass mir da keine Kosten entstehen oder auch keine illegalen Dinge passieren. Und vor allen Dingen ist eben auch wichtig, dass ich lerne, welche Informationen sind dann auch wirklich die Informationen, die ich weiterverwerten kann. Das sind eben wichtige Aspekte. Also ich denke, das Programm rund ist in sich sehr, sehr schlüssig vom Aufbau der Grundkompetenzen. Wie bediene ich überhaupt so ein Gerät? Bis hin zu dem, was kann ich, wie kann ich das dann sinnvoll nutzen und was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Ich denke, was für die Frauen am allerwichtigsten ist schon, wie kann ich auch Termine vereinbaren? Die meisten Arzttermine sind heute nur noch online. Also ich kann nur noch online Termine vereinbaren und es geht ja auch weiter bis hin zu Behördengängen. Und das sind schon wichtige Dinge und Skills, die in solchen Kursen lernen.
Also so konkrete Alltagshilfe, aber auch Thema Datenschutz ist wichtig. Und es zeigt auch, dass Sie die Themen ja aktuell immer anpassen und weiterentwickeln müssen. Das Thema KI hatten Sie wahrscheinlich vor 2 Jahren noch nicht so im Fokus. Also müssen Sie da immer die Augen offen halten und Ihr Programm aktuell halten. Hat denn die EU, also der Europäische Sozialfonds, noch weitere Projekte mit Zora ermöglicht?
Ja, also wir haben Kooperationsprojekte, einmal mit der Parität und da sind viele andere auch noch mit in dieses Programm. Das heißt Durante Plus, das ist ein sehr spannendes Programm, wo eben Frauen unterstützt werden, in die Arbeit zu kommen oder eben auch, wenn sie in Arbeit sind, entsprechend gestärkt werden. AITA 24, das ist auch schon eins, was wir sehr, sehr lange haben. Das ist eine Vermittlung in Teilzeitausbildung, auch ein Kooperationsprojekt mit 2 weiteren Trägern noch. Also das ist schon toll, in welche Bereiche und vor allem auch in welche Nischen wir durch den ESF, durch die Förderung vom ESF reingehen können.
Das ist echt ein breites Spektrum. Wie geht's denn weiter? Gibt's da zum Beispiel bei dem Programm Women Go Digital, gibt's da Anschlussprojekte?
Ja, es gibt ein Anschlussprojekt, denn Women Go Digital endet zum 31.12. und wir haben ab dem 1.1. ein neues Projekt gewonnen. Darüber sind wir auch sehr froh. Das richtet sich jetzt an Familien, deshalb heißt es auch Family Goes Digital. Nach dem altbewährten wollen wir das ähnlich aufbauen, aber zusätzlich noch die Familien in den Fokus nehmen, die ganze Bedarfsgemeinschaft. Denn nicht nur die Frauen, wir hatten ja vorher sehr konkret darüber gesprochen, aber auch die ganze Familie ist eben wichtig, in die Digitalisierung einzubinden und so eben auch die Kinder, aber letztendlich natürlich auch die Männer. Und deshalb wollen wir hier die Familie in den Fokus nehmen. Und bei den Kindern wird eben der Schwerpunkt auch noch darin liegen, zu schauen, wie kann ich denn auch die Medien nutzen, um gut zu lernen, insbesondere in den Kernfächern Deutsch und Mathe. Was gibt's da für Lernplattformen und wie kann ich mir da auch Unterstützung holen? Es wird also auch noch in diese Richtung gehen und das ist ein neuer Aspekt, den wir in den anderen Projekten noch nicht so drin hatten.
Also es wird immer weiterentwickelt, Sie bleiben immer am Ball der Zeit und haben immer den Fokus auf die Zielgruppe. Das klingt sehr spannend. Vielen Dank, Frau Marquardt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Projekte. Und Sie zeigen einfach, wie bereichert und wichtig Bildung ist und wie sehr solche Angebote helfen, um ein selbstbestimmtes Leben aufzuführen. Das ist das Ziel von Zora. Und ja, jetzt freuen wir uns darauf, einige digitale Lieblingsorte der Frauen kennenzulernen. Sie werden von der Kursleiterin Nada Heller interviewt, die Sie vorhin ja auch schon angesprochen haben. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, für welche digitalen Lieblingsorte sich die Frauen entschieden haben.
Wir haben letztes Mal, als wir uns getroffen haben, darüber gesprochen, was wir gerne eben im Internet uns anschauen, welche Websites wir besuchen, welche Podcasts, welche App wir gerne benutzen.
Ich besuche immer YouTube, weil ich musste etwas lernen. Ich habe in meinem Land nie gelernt. Ich bin das erste Mal hier in Deutschland Schule gegangen und bei mir ein bisschen schwer, das Buchstaben und die Sprache ist das durcheinander. Und dann ich schaue immer mit Haushalt und mit meinen Kindern ist fertig und dann ich ein bisschen mit im YouTube ich lerne und das Deutsch wie kann ich sprechen und wie ein bisschen lesen kann und meine eigene Fuß stehen kann. Und dann, das ist mache ich immer.
Du hast fantastisch gelernt.
Ja, ich bin Gott sei Dank ein bisschen besser als solche Rede. Ich bin nie Deutsch reden kann, aber jetzt ich bin ein bisschen nicht so verfügt, aber ich versuche immer.
Ja, und du hast ein YouTube gelernt.
Ja, und ich höre auch kirchliche Musik.
Auch im Internet?
Auch in dem Internet. 18 Uhr oder so ist mein, ich habe, bin zu Hause mit dem meine Kinder, machen wir ein Video kürzlich und dann wie zusammen machen wir oder singen wir zusammen.
Und welche Adresse kannst du da empfehlen?
Ich habe nur in dem YouTube das gefunden.
Und auch die Musik hörst du in YouTube?
In YouTube, ja.
Das heißt, das ist deine Plattform oder das ist die Adresse, die du empfehlen kannst?
Ja, ich empfehle, in YouTube kann man mal lernen, etwas verstehen. Für die Kinder mache ich auch ein, aber mache ich zu kurz. Ich will nicht, da lasse ich alleine in dem Fernseher. Ich setze mit meinen Kindern zusammen. Ich lerne auch zusammen. Freitag fangen wir 15 Minuten oder 10 Minuten gucken wir und danach gehen wir in das Kinderzimmer oder so.
Was für einen digitalen Lieblingsort hast du? Ist das jetzt irgendwas im Internet oder du guckst auf deinem Handy irgendwelche Apps oder was ist das?
Also allgemein, mein Lieblingsort ist zum Beispiel TikTok auch. Oder manchmal benutze ich auch viele Medien, also YouTube, verschiedene, also wirklich. Aber in meine Sachen, was meine Probleme betroffen hat, war alleinerziehende Mutter, war ich und bin ich auch. Und dann, wo ich dann an dem Problem liege, zum Beispiel meine Zukunft, wo ich bauen wollte, ich habe gehört von Leuten, Caritas, dass es auch alleinerziehende Mutter mit vielen Sachen hilft. Deswegen habe ich mich dann interessiert. Habe ich dann in der Webseite geguckt, www.caritas.de. Da habe ich wirklich vieles gefunden. Da habe ich viel Hilfe gefunden, was die genau helfen, haben die da genau beschrieben, gezeichnet. Zum Beispiel keine Angst von weniger Geld, gute Organisation von alles zusammen ist man wenig allein. Er nimmt alle Zeit für dich, die erklären das alles. Wie man Beratung nehmen kann für die Alleinerziehende, dass man das zum Beispiel Kindertage steht. Das war alles für alleinerziehende Mutter gedacht und das fand ich so toll.
Das heißt, ab und zu guckst du auf diese Website und es gibt sicherlich auch noch etwas Neues und Aktuelles. Es gibt sicherlich auch Seminare oder Workshops.
Wie gesagt, Kinder. Es gibt verschiedene Sachen über Kinder, Neuigkeiten. Ja, wenn ich immer nur keinen Kindergartenplatz habe, könnt ihr mich beraten.
Und wie oft guckst du diese Website dir an?
Ohne gelogen, nur wenn ich was brauche.
Du kennst jetzt eine Adresse, auf welche du dann Hilfe findest.
Wo ich sicher bin, genau. Ja.
Dankeschön dann.
Danke auch.
Ich möchte gerne von dir wissen, was für einen digitalen Lieblingsort du hast.
Sie haben mir tatsächlich eins angeboten, weil ich mich auch für Reise interessiere. Da haben Sie mir einen Podcast empfohlen. Das habe ich allerdings nur kurz angehört, weil ich mit den Kindern nicht so viel Zeit hatte. Aber es ist sehr interessant, weil es geht darum, wie als eine Frau allein unterwegs sein kann. Und ich war oft unterwegs alleine, bis ich Kinder bekommen habe. Und ich bin auch tatsächlich 2017 von hier nach Togo geflogen, alleine, hatte eins, aber trotzdem hat es gut geklappt.
Und in diesem Podcast hast du etwas darüber gehört?
Ja, ich habe gehört, dass die Frauen so gerne alleine verreisen, dass sie einfach alles auf sich nehmen. Das Leben kennenlernen, verschiedene Orte kennenlernen, einfach mal alleine für sich da zu sein, alleine neue Orte erkundigen. Es gibt natürlich schwere Ecken und Kanten, dass man Angst haben könnte in andere verschiedene Länder, aber die trauen sich was und das fand ich so interessant, weil ich eben auch gerne rein alleine verreise.
Und das machst du auch sehr gerne.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich liebe Verreisen. Ich war auch oft alleine unterwegs. Früher habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin einfach weggegangen. Einfach einen Ort ausgesucht und einfach mal weggefahren, weil ich einfach Orte kennenlernen möchte. Es darf nicht nur Deutschland sein, weil ich eben nicht hier geboren bin. Und ich möchte auch andere Länder kennenlernen und nicht Deutschland und meine Heimat sozusagen. Deswegen verreise ich gerne.
Das heißt, du warst auch in Togo ganz allein?
Ja, 2017 Da war ich gerade mal 21.
Ja. Hattest du damals schon ein Handy?
Ja, hatte ich. Konnte aber allerdings nicht viel aufnehmen, weil ich nicht wusste, wie es so wirklich alles so ging. Weil ich auch Angst gehabt hatte, weil ich auch in Ghana 2 Stunden allein gesteckt habe, auf meine Abholperson gewartet habe und die nicht wirklich pünktlich angekommen ist. Da hatte ich leicht Panik gehabt, weil ich gedacht habe, die kommt gar nicht mehr.
Aber da hast du schon mit Internet die Verbindung gehabt?
In Ghana muss man erstmal warten und irgendwie so ein Kit kaufen, damit man überhaupt Internet bekommt. Aber das wusste ich halt nicht, weil ich ganz neu für mich war. Da stand ich da ohne, ich habe zwar Handy, aber kein Internet und auch kein Guthaben, um jemanden anzurufen. Ich muss halt dumm und dämlich da warten.
Und heute kannst du einfach auch mit einem Tablet oder...
Allein mit Handy komme ich dahin, wo ich hingehen will, weil alles da ist und alles davor geregelt wird. Internet kaufe ich davor oder diese Karte kaufe ich auch davor. Wenn ich da bin, weiß ich, okay, ich habe Internet, ich google schnell, dann weiß ich, wohin ich muss.
Und du bekommst mit vielen Frauen auch in Kontakt kommen vielleicht.
Ich habe auch damals in Togo 2 Frauen kennengelernt, mit denen ich bis heute in Kontakt bin. Es war ja auch schön, sozusagen neue Leute kennenzulernen.
Auch 2, die allein gereist sind.
Ja, tatsächlich. Da haben die uns am Flughafen gekommen, weil wir auch beide oder zu dritt jetzt gewartet haben. Die eine kam von Amerika und andere von Niederland.
Ja. Schön. Das heißt, du hast jetzt einen Podcast gehört. Hast du auch in Websites gesehen, weil da kann man auch dann schon die Bilder sehen.
Ja, die haben sehr schöne Bilder gepostet. Wie zum Beispiel eine war in Bali. Die posten sehr viele Bilder, was auch richtig einen anspricht, dass man auch selber sagt, ey, da will ich als Nächste dahin. Aber im Moment mit Kindern kann man nicht einfach seine Sachen packen und einfach verreisen.
Ja, aber danke schön dann für deine Erfahrung. Wir haben letztes Mal, als wir uns getroffen haben, von einem digitalen Lieblingsort gesprochen.
Was mir interessant gefallen war, das Thema MeToo. Und eigentlich, wir kennen alle Hashtags. Und wir benutzen heutzutage viel, aber ich habe, ehrlich zu sagen, ich hatte keine Ahnung über MeToo-Hashtag, die man benutzen kann. Und ich habe darüber ein bisschen recherchiert und ich habe heute einen kleinen Text vorbereitet, damit mit den anderen auch teilen, wie man, also und wo benutzt man diese Hashtag und wer hilft eigentlich. Das MeToo-Thema hat die deutsche Gesellschaft tief geprägt. Es geht um Missbrauch, Macht- und Medienthema, die oft im Verborgenen blieben, aber durch diese Bewegung ans Licht kamen. Ein Beispiel dafür ist die offene Diskussion über Machtmissbrauch in der Film- und Kulturbranche, die vorher tabu war. Viele Menschen haben erstmals den Mut gefunden, ihre Stimme zu erheben. Der Podcast in der ARD Audiothek zeigt eindrucksvoll, wie diese Geschichten unsere Gesellschaft verändert haben und uns zu Nachdenken anringen. Für mich war wirklich interessant, dass die zum Beispiel für Schauspieler oder Schauspielerinnen auch sowas vorher kommt. Da war so für mich ein bisschen auch ein Ausdruck, wie kann oft passieren und wir wissen darüber auch nicht. Ich kenne jetzt diese Hashtag, kann ich auch mal recherchieren und gucken, falls, wenn für mich oder für jemand andere, die ich kenne, sowas passiert, kann ich dann mit solchen Dingen als ein bisschen helfen oder diese Weg zeigen, wie kann man sich beschützen oder diese Stimme ein bisschen laut machen, dass die andere so eine schlechte Erfahrung nicht bekommen.
Ja, genau. Das heißt, du hast jetzt recherchiert, du hast mehrere Podcasts gehört,
ja,
oder?
Ja, schon habe ich ein paar Mal schon gehört und ja, das war wirklich, wie gesagt, war interessant für mich. Und das war erstes Mal, dass ich diese Hashtag gehört.
Genau, da geht es tatsächlich auch wieder um Informieren. Und ich selber war tatsächlich überrascht, dass viele MeToo gar nicht gewusst haben. Und deswegen, ja, du hast dann gerade das ausgewählt und jetzt hast du dich auch informiert. Dankeschön. Du hast einige Podcasts gehört als deine digitale Lieblingsorte. Vielleicht kannst du uns etwas darüber sagen.
Ja, danke. Eine meiner Lieblingsorte digital sind Instagram. Warum Instagram? Es gibt auch verschiedene Plattformen, aber da weiß ich, dass es da noch ein bisschen kontrollierter ist. Und ich gehe da nur wirklich rein, einfach nur uns Themen anzuschauen, die mich interessieren. Auch zum Beispiel Kochen. Da gibt es ja sehr viele schöne Plattformen, wie man also Rezepte herausholen kann. Und gesunde Ernährung gehört auch dazu. Da finde ich auch immer wieder schöne, interessante Themen, wie man sich gesund ernähren kann.
Kannst du eine Plattform auch benennen für gesunde Ernährung?
Also über Instagram gibt es auch wirklich sehr schöne, sage ich mal, Damen vor allem. Also Influencer zeigen, wie man sich gesund ernähren kann. Auch mit Rezeptideen, auch kostengünstig. Es muss nicht immer alles so teuer sein, was man von zu Hause aus machen kann. Und was mir auch immer gefällt, dass sie mir gezeigt haben, wo man sich auch Hilfe holen kann, zum Beispiel über die eigene Krankenversicherung. Da habe ich zum Beispiel jetzt in 2 Wochen einen Termin zur Beratung, wie man gesund sich ernähren kann, was die bestimmte Teil, also Bestandteile sind zu einer gesunden Ernährung.
Kannst du von Instagram oder auf Instagram etwas empfehlen? Eine Plattform, die dir besonders gefällt?
Tatsächlich, aber die ist auf Türkisch und nicht auf Deutsch. Da gibt's
das ist gut.
Ja, weil das hat sich so auf, weil ich ja in der Richtung immer mehr koche. Also das ist so die türkische Küche und da habe ich eine gefunden. Da ist eine Influencerin, die hat auch sehr viele Reichweite erreicht, sich gesund zu ernähren, auf was sie geachtet hat und hat auch dadurch sehr schön abgenommen. Das Schöne daran ist, dass sie auch ihre Familie damit reingezogen hat, dass sie sich familiär gesund ernähren. Online fit heißt sie und das motiviert mich auch mehr und das also ist auch so mehr ein Alltagsthema zu mir geworden.
Das ist eine türkische Influencerin, die aus der Türkei das macht oder aus Deutschland? Aus der Türkei.
Mhm. Und hat sehr gut damit über 50 Kilo abgenommen. Aber nicht nur sie, sondern auch die Familie ernährt sich mittlerweile gesund und auch zum Beispiel ihre Kinder. Also nicht dieses Fastfood oder dieses künstliche Zucker, sondern eigentlich nur wirklich mit gesunden Sachen auch ihr Süßes abbekommen.
Da sind auch Rezepte.
Ja, und die teilt auch wirklich Rezepte, auch so Wochenplan, wie sie sich täglich ernährt. Was mir sehr gut gefallen ist, dass sie wirklich 5 Mahlzeiten am Tag hat, aber wenige dafür und gesunde Mahlzeiten. Aber was mir auch sehr gefallen ist, ihr Grund, warum sie damit angefangen hat. Und auch, ich denke, das beschäftigt uns viele, weil gesunde Ernährung hört mir viel, man kriegt, aber bei ihr war es tatsächlich ein emotionales Essen. Das ist ein Thema, was leider, ich finde, nie angesprochen wird.
Was ist das genau?
Tatsächlich ist es so, was ich dann bei mir ja auch entdeckt habe, ist zum Beispiel, ich kann ganz tagsüber nichts essen. Einfach weil ich immer so oder das Gefühl immer hatte, ich hatte einen Zeitdruck, weil ich verbinde Essen gerne mit Genießen. In Ruhe, schöne warme Mahlzeit und tagsüber habe ich halt das nicht. Und unter Zeitdruck machen auch viele den Problem, dass sie dann zu Fastfood greifen.
Das ist interessant. Das heißt, emotionales Essen? Nennt man das so?
Ja, genau.
Essen mit bestimmten Gefühlen oder
genau.
Abhängig von den Gefühlen?
Bei manchen ist es, oder bei uns Frauen ist ja auch bekannt, dass wir, wenn wir einmal in der Monat unsere Periode bekommen, gerne mehr nach Zucker verlangen haben. Das ist ja eigentlich auch ein emotionales Essen. Einfach da das zu blockieren oder zu unterdrücken, diesen Stress, was gerade kommt, was in unserem Körper passiert. Aber wenn es dann einem bewusst ist, geht man damit anders um. Das muss man mal, sag ich, da die Frage stellen, warum esse ich überhaupt und in was für Zeitabständen oder wie esse ich überhaupt? Ich denke mal, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, dann weiß man, ob man dann wirklich gesund sich ernährt oder nicht.
Dankeschön.
Danke.
Wir haben davon gesprochen, welche digitale Orte wir gerne besuchen.
Ich habe das Thema Kindererziehung entschieden. Ich mag das Thema sehr, weil ich selber eine Mutter bin. Und möchte ich über dieses Thema erzählen, Also ich habe 3 Kinder, also 12, 8 und 6. Mein zweitälterer Sohn ist also Autismus und ich bin froh, dass ich hier in Deutschland lebe, weil er hat viele Möglichkeiten hier so sich zu entwickeln.
Hast du diese Möglichkeiten über Internet gefunden oder wie hast du das?
Ich habe die Hilfe vom Jugendamt genommen. Durch die Kindergarten, die Erzieherin hat mir gesagt, und ich habe eine Beraterin aus Jugendamt genommen und sie hat mir erst sehr geholfen und ich bin sehr dankbar für diese Jugendamtbehörde. Ich habe auch viel also im Internet nachgelesen, weil für eine Mutter, das ist sehr schwierig, eine Autismus, also wenn man nie, also früher im Leben erlebt hat.
Gibt es im Internet auch Websites, die nur dieses Thema behandeln?
Ja, es gibt auch viele Themen, digital, ja, höre ich auf, wie man die solche Kinder erziehen kann. Also, ja.
Also es gibt eine besondere Adresse.
Ja, heutzutage, also ich denke, das große und schwierige Ding ist also Computer und Fernsehen und Handys. Da müssen wir also unsere Kinder fernhalten, damit die im Leben also beschäftigt sein.
Ah ja, das ist jetzt interessant. Man soll die Kinder fernhalten, sagst du?
Heutzutage die Eltern, also beide Elternteile arbeiten und denken, die Geld ist nur wichtig. Und ich denke, das ist nicht wichtig. Unsere Kinder brauchten also Eltern. Wenn wir sagen, also nein, hör auf, du darfst nicht Fernseher oder Handy. Die Kinder sollen mit Eltern sprechen und über den Tag, alltags. Also, ich werde schauen.
Ich habe ein Thema angesprochen, nämlich Femizide in der Türkei. Und ich habe gelesen und auch im Internet gesehen, dass viele Frauen demonstrieren. Und daraufhin habe ich gedacht, ich frage dich, ob du in digitalen Medien etwas darüber gefunden hast als Türkin und ob du vielleicht uns etwas berichten kannst darüber.
Also tatsächlich habe ich was in den Medien gefunden, vor allem in YouTube. Das gerade momentan aktuelle Themen sind halt, dass die Frauen wirklich unter Gewalt leiden, demonstrieren. Sie möchten einfach ihre Freiheit haben, weil viele Frauen sich immer noch unterdrücken lassen von ihren Männern. Und halt einfach auch das, durch das, dass das Istanbuler Abkommen ja abgeschafft worden ist. Es ist halt eine sehr komplizierte Sache, weil die Frauen nichts mehr machen dürfen. Die müssen praktisch in der Türkei immer noch abhängig. Die sind abhängig von ihren Männern da unten. Und es ist sehr traurig.
Und du hast in YouTube einige Beispiele gesehen, aber hast du auch vielleicht die Rede von den Frauen, die demonstrieren, gehört?
Die Rede von den Frauen, die halt dort demonstrieren, die wollen einfach nur ihre Freiheit haben. Sie möchten einfach so leben wie in Europa. Einfach durch diese Unterdrückung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen von dem Präsidenten erwähnen darf, aber es ist halt so, die Tatsache, er möchte einfach, dass die Frauen sich nicht freizügig anziehen, sich einfach sich unterdrücken lassen und nichts sagen sollen.
Und die Frauen, die eben demonstrieren, sind das die Frauen, die tatsächlich unterdrückt werden oder die anderen, die nicht? Also die
Frauen, die jetzt wirklich demonstrieren, die haben die Gewalt selber gar nicht erlebt. Die tun ja für diese Frauen diese Demonstration ja veranstalten, dass die Frauen einfach den Mut haben, zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr. Aber das ist ja das Problem, solange die jungen Frauen immer noch demonstrieren und die Frauen sich immer noch im Hintergrund halten, wird nie was passieren.
Berichten alle Zeitungen darüber in der Türkei und auch hier habe ich schon gelesen.
Also ich vermute mal, dass in der Türkei bestimmte Zeitungen darüber berichten, aber viele dürfen nicht mehr, sonst werden ihre Zeitungen gesperrt.
Und online findet man eigentlich viele...
Man findet viele Sachen online, auch Informationen, aber auch nur bestimmte Teile. Die werden trotzdem nicht alle gezeigt.
Und diese Frauen organisieren sie sicherlich auch über WhatsApp oder über soziale Medien, kann ich mir vorstellen. Und kennst du eine Frau, die schon demonstriert hat?
Also ich habe jetzt in dem Video eine Frau gesehen, die jetzt auch mit demonstriert hat, weil sie nämlich wirklich diese Gewalt in den 10 Jahren erlebt hat von ihrem Mann, wo sie dann einfach gesagt hat, sie möchte nicht mehr, sie möchte sich scheiden lassen. Er hat dann bei dem Scheidungsanwalt angerufen, wenn diese Scheidung vollzogen wird, bringt er seine Frau um. Und es ist passiert, er hat seine Frau auf offener Straße angeschossen in die Beine. Die Beine sind zertrümmert, die Knie und die Knochen. Sie sitzt jetzt im Rollstuhl, aber demonstriert jetzt mit und sie sagt jetzt auch wirklich Nein zu Gewalt in der Türkei an Frauen.
Meinst du, dass man mit dem Demonstrieren etwas erreichen kann?
Man kann was erreichen, wenn aber alle mitziehen an einem Strang. Männer sollten auch mitkommen, weil Männer sind hintenrum in der Türkei. Ja, wir schlagen unsere Frauen nicht, aber das Problem ist gerade, diese Männer, die das behaupten, sind gewalttätig. Und das kann keiner irgendwie beneinen in der Türkei. Es ist wirklich so, weil die Männer so dominiert sind dort, dass die Frauen wirklich unter der Fuchtel stehen von den Männern. Auch wenn sie sehr freizügig leben, die Frau muss trotzdem das machen, was der Mann sagt. Und wenn sie nicht spurt, war es das.
Das ist weiterhin so.
Es wird von den Eltern vorgelebt, besonders von den Männern.
Mir fehlen die Worte bei diesem Thema, muss ich sagen. Das heißt, du konntest dich schon informieren über die Demonstration, aber du konntest nirgendwo sehen, dass das irgendwelchen Einfluss hat.
Es hat keinen Einfluss. Die können demonstrieren, so viel sie wollen. Die Straßen werden abgesperrt. Dann werden die Mädels oder die Frauen praktisch in so einen Kessel reingezwängt, praktisch wie so ein Käfig. Die dürfen, wenn irgendwas passieren sollte, wenn die Polizei einschreitet, dass sie nicht die Möglichkeit haben zu entfliehen. Also die werden schon bei der Demonstration schon so dominiert, dass die Frauen, wenn sie sagen, machst du das bitte auf oder sag, was befiehlst du mir schon hier von einem Polizeibeamten, der eigentlich da sein sollte, um die zu beschützen. Man merkt, dass es schon bei der Polizei schon anfängt, dass sie von der Polizei nicht mal den Schutz gewährleistet bekommen, nur weil die Frau nur die Stimme erhebt und sagt, mach das bitte auf, sonst haben wir hier keine Fluchtmöglichkeit. Da sagt er, wer bist du eigentlich, dass du mir das Ding anordnest?
Ist das jetzt nur in der Türkei? Hast du nachgelesen? Das heißt, du hast mir gesagt, in Pakistan gibt es auch jetzt demonstrierende Frauen.
Pakistan gibt es jetzt auch durch diese junge Ärztin, die jetzt halt, beziehungsweise in Indien war das, irgendwo in Indien, diese junge Frau, die junge Ärztin, die während der Arbeitsschicht vergewaltigt und umgebracht worden ist, weil da sind die Leute erst richtig mal wach geworden, die sind richtig wachgerüttelt worden, weil es kann nicht einfach so sein, dass Menschen oder beziehungsweise junge Frauen, junge Mädchen einfach jede Sekunde wird in dem Land ein Mädchen vergewaltigt, umgebracht, nur weil der Mann sagt, du musst das machen, was ich dir sage, obwohl sie gar nicht sein Eigentum ist. Männer in diesen Ländern, in unseren Ländern, sehen die Frau als Eigentum, nicht als Lebewesen, sondern du gehörst mir, ich kann machen, was ich will mit dir.
Demonstrationen dauern schon jetzt länger. Immer wieder sehe ich das und ich hoffe sehr, dass das trotzdem etwas bringt. Und das ist schön zu sehen, dass in vielen Ländern die Frauen demonstrieren und auch sehr viel schreiben.
Schon, aber die Politiker sollten mal den Schalter umschalten oben. Die sollten das ändern.
Deswegen sollen wir mehr Politikerinnen haben.
Weil solange Männer die Welt regieren, haben Frauen nichts in der Politik viel zu sagen. Das ist ja das. Weil wenn eine Frau was sagt, dann müssen die anderen hinterherziehen. Aber es sind halt nur mal Männer, die die ganzen Gesetze machen.
Meinst du jetzt allgemein überall auf der Welt?
Nicht überall, nur in diesen bestimmten Ländern, wo die Männer das Sagen haben und mehr dieses Dominante. Nicht so wie jetzt wie in Europa, wo die Frauen wirklich ihre Rechte haben. Wenn sie sagt, mein Mann hat mich geschlagen, ich gehe jetzt dahin, ich lasse mich scheiden, damit hat sich das erledigt. Die Frau wird vielleicht nicht verfolgt oder sonst irgendwas mit Morddrohungen bedroht, aber in diesen Ländern werden die Frauen verfolgt, sogar bis zum letzte Instanz, bis sie sogar getötet werden.
Kannst du dir vorstellen, dass sich das ändert? Ich meine, wie könnte sich sowas ändern?
Politik muss eingreifen. Nicht nur die Frauen müssen demonstrieren. Die Politik muss hinter diesen Frauen stehen.
Und die Erziehung?
Es fängt schon bei der Erziehung zu Hause an.
Bildung, Erziehung und das alles gibt es schon. Ja? Das heißt, auch Erziehung, die nicht so patriarchalisch ist, aber scheint nicht so ganz allgemein zu sein.
In Afghanistan werden die Mädchen nur bis zur 5. oder bis zur 6. Klasse, dann gehen sie zur Schule, danach werden sie aus der Schule rausgenommen. Es gibt Mädchen, Die werden noch insgeheim noch in Schulen unten unterrichtet. Sobald die Miliz oder die Polizei kommt, sind sie alle weg, werden alle eingesperrt.
Genau, nur dass die afghanische Frauen nicht demonstrieren dürfen. Das heißt, das ist schon ein Schritt weiter, wenn man demonstrieren darf.
Es ist ein Schritt wirklich schon weiter, aber die sind mindestens 20 Schritte zurück.
Das heißt, es gibt noch Schritte zu tun.
Sind Sie neugierig geworden? Alle Links zum Nachsurfen sind auf unserer Podcast-Seite oder unter der Hashtag Mein digitaler Lieblingsort zu finden. Was sind Ihre digitalen Lieblingsorte?